Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Und ich grüße dich, Benedikt.
Elsbeth, Leben lernen, so heißt unser Podcast. Und wir haben uns entschieden, heute einmal diese Frage noch einmal zu stellen, was heißt Leben lernen? Und wir sind uns ja im Klaren, ich beantworte es gleich, Leben lernen heißt Menschsein lernen. Und im Nachdenken darüber habe ich mich gefragt, was würden wir für Antworten bekommen, wenn wir die Menschen um uns herum fragen oder, was ich ja auch ganz gerne habe, ich liebe Straßenumfragen. Ich liebe einfach, mich auf die Straße zu stellen mit einem Mikrofon und Interviews zu machen, Menschen um ihre Meinung zu fragen. Also die Fragestellung, was heißt Menschsein lernen, Leben lernen? Mit welchen Antworten würdest du rechnen?
Das ist eine interessante Frage, da muss ich darüber nachdenken. Was würden Leute sagen auf die Frage, was bedeutet für sie Menschsein lernen? Oder hast du gemeint, Mensch zu sein? Menschsein lernen. Also ich vermute, dass ich zunächst durchaus ethische Bekenntnisse kriegen würde. Vielleicht, das müsste man ausprobieren, dass Menschen sagen, Mensch sein lernen heißt, ein guter Mensch zu sein, auf andere Rücksicht zu nehmen, anständig zu sein und solche Sachen, das wäre meine Vermutung. Oder sie reagieren in Bezug auf sich selbst und sagen, Mensch sein lernen heißt glücklich sein, zufrieden mit dem Leben, ausgeglichen mit sich selbst. Mhm. Also das ist, was ich mir erwarten würde, diese zwei Antwortrichtungen auf sich selbst bezogen und so auf die Haltung bezogen. Wobei, das sage ich noch dazu, das nicht heißt, dass ich das jetzt für bare Münze nehme. Ja? Mhm. Weil die Fakten unserer Gesellschaft sprechen ja eine andere Sprache. Wir sind ja nicht eine Gemeinschaft aus rücksichtnehmenden, friedvollen und nicht aggressiven Menschen. Ja? Aber sozial erwünscht ist das, glaube ich.
Das ist die Fragebeantwortung, mit der du rechnest oder die das beschreibt, ist ja eine sehr wertgebundene Antwort. Mhm. Also es geht um Wertvorstellungen. Ich habe mich dann auch gleich gefragt, ob die Antwort auf beides passt, sowohl was bedeutet Leben lernen, als auch was bedeutet Menschsein lernen. Und beim Ethischen weiß ich nicht, ob da bei was bedeutet Leben lernen, da wird man wahrscheinlich schon auf andere Antworten kommen.
Ja, das glaube ich auch, dass das nicht dasselbe ist.
Das ist nicht dasselbe, genau. Aber bei der zweiten Antwort, da würde es natürlich schon beides passen. Also da ist das Leben lernen und das Menschsein lernen, dass ich mich verwirkliche, was ich aus mir mache, hängt dann schon mit dem Leben zusammen. Aber interessant ist, dass die Frage Menschsein lernen, dann möchte ich noch bei der ersten Bedeutung oder ersten Antworten, mit denen du rechnen würdest, mit den ethischen, mit den Wertvorstellungen bleiben. Ja, da wäre ich jetzt gar nicht in die Richtung zuerst gekommen. Aber ich gebe dir recht, ich würde auch meinen, dass beim Beantworten man zuerst vielleicht in diese Richtung gelenkt wird.
Ich glaube schon. Und ich glaube, dass in uns das noch so drinnen ist. Ich nehme mal das Goethe-Wort, edel sei der Mensch, hilfreich und gut.
Ja, sei ein guter Mensch.
Edel, hilfreich und gut.
Ja.
Das ist ja auch sehr wertend und da ist das alles drinnen. Der Bezug auf andere, der Bezug auf die edle Gesinnung, die niemandem was Böses will, mhm, die hochstehend ist, in der Praxis würde das heißen, die auch solidarisch ist mit der Gesellschaft, glaube ich, der sich an Gesetze hält. Also so, ich glaube, dass die Menschen sehr wohl so ein Bild haben von dem guten Menschen. Warum ist ja das dann so interessant? Das fällt mir jetzt ein. Brecht nennt ja ein Drama Der gute Mensch von Sezuan,
mhm,
der dann einfach nicht gut sein kann. Weil es gut von sich aus, also diese junge Frau, die halt den guten Menschen von Sezuan darstellt, die hat das Glück, zu einem kleinen Laden zu kommen, zu einem Tabakladen und ist eben dann gut, lässt Bedürftige bei sich wohnen, gibt ihre Gelder aus und bemerkt, alles geht den Bach hinunter, wenn sie gut ist. Und entwirft dann von sich eine ganz andere Rolle, wo sie dann eben die Kraft hat, die Bettler hinauszuschmeißen. Und das Ende bei Brecht ist, dass die Götter sich zurückziehen und sagen, ja, die Antwort muss sich da der Mensch selber geben. Also das ist natürlich Brecht, ja. Aber das ist mir jetzt eingefallen, dass es einerseits die Wunschvorstellung gibt und das angebliche Wissen, wie ein guter Mensch ist, aber auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung, dass das ganz oft nicht geht.
Okay, ich werde gleich nachfragen, wie ja, du meinst, was nicht gut geht, aber vorher noch ein anderer Gedanke. Diese Wertvorstellungen vom Menschsein und Menschsein lernen, ich habe mich gefragt, woher diese Wertvorstellungen kommen. Und ein wesentlicher Strang, in der Philosophie würde man natürlich sagen, ja, das ist im Denken des Menschen drinnen, dass er über sich selber nachdenkt. Mhm. Und das sagt man immer, das sind auch die Grundfragen der Philosophie. Wer bin ich? Woher komme ich?
Wohin gehe
ich? Und wohin gehe ich? Ja. Aber die Wertvorstellung von ein guter Mensch zu sein oder, wenn man auch will, ein guter Mensch werden zu wollen, also wie lernt man oder wie lernt man eben Mensch zu sein? Also die Wertvorstellung hat schon sehr, glaube ich, auch was religiös geprägtes.
Ja, wollte ich schon sagen. Ich glaube auch, dass die Religionen da sozusagen, die ich will nicht sagen, die Hand drauf halten, sondern dass
Entwickelt haben
und besonders auch immer am Laufen halten. Ja.
Aber das ist ja auch natürlich ganz logisch erklärbar von der philosophischen Grundfrage, wenn der Mensch über sich selber zum Nachdenken beginnt und eben das Woher und wer bin ich? Und wenn man jetzt nur das Christentum anschaut, da wird es natürlich dann noch auf den Punkt gebracht, wenn dann eben im Neuen Testament, ja eigentlich im Alten Testament schon eingeleitet, aber im Neuen Testament, Gott wird Mensch und dieses Menschsein kriegt dann natürlich eine ganz andere Bedeutung. Da kommt ja das Göttliche noch dazu, ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber die Verbindung von Menschsein und gleichzeitig mit Gutsein und Gutwerden, dass das Gute dazugehört, und christlich gesehen oder überhaupt von den Religionen allgemein, also es trifft sich ja auf alle zu, hängt schon sehr zusammen. Da wäre die Antwort dann ganz klar, Menschsein lernen bedeutet, gut zu werden.
Ja. Und ich würde das jetzt nicht aufs Christentum beschränken, denn auch im Islam, im Buddhismus und auch in den Kulturen und Naturreligionen. Es ist immer das Ziel der Religion, das Hilfreiche und die edle Gesinnung, das ein guter Mensch zu sein, ist eigentlich, ich glaube, ein Wesenselement jeder Religion. Ja,
ja, aber auch das Besinnen, was man eigentlich ist.
Ja.
Also bei den Naturvölkern, was auch das in Einklang mit der Natur sein. Man weiß, man kommt aus der Natur und man muss im Einklang sein, was man nimmt. Mhm. Also diese Wechselwirkung. Aber natürlich, und da kommen wir dann schon einen nächsten Schritt weiter. Und das Gutsein hat ja auch damit zu tun, dass Menschsein ist ja nicht nur, dass ich als Mensch alleine bin, sondern es sind ja wir.
Ja, genau. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen.
Ganz richtig.
Ein Rudeltier sozusagen.
Ja, also eben, das Menschsein bedeutet dann natürlich auch das Gemeinsame und die Begegnung mit dem anderen. Und das Gutsein hat dann nicht nur etwas mit mir alleine zu tun, sondern auch das Gutsein dem anderen gegenüber. Also ich glaube, das ist zutiefst menschlich,
gut,
was das Gutsein im weiteren Sinne bedeutet.
Ja, aber für mich tun sich jetzt zwei Fragen auf. Die Frage 1, warum ist das dann so schwer, wenn es doch wesensimmanent ist?
Mhm.
Ja, warum passiert so viel Grausamkeit, Aggressivität, andere über den Tisch ziehen und so weiter und so weiter? Also warum passiert all das, was man dann auch böse nennt?
Mhm.
Ja? Und die zweite Frage, wenn es das alles gibt, ja, wo lernt man dann, ein guter Mensch zu sein?
Mhm.
Also das wären die zwei Schlüsselfragen, glaube ich, die wir klären müssen.
Ich würde dann auch noch voranstellen, überhaupt das Bewusstsein oder eben noch einmal die Klärung der Frage, was bedeutet es, Mensch sein zu lernen? Also für mich zeigt es dann schon, dass es so selbstverständlich klingt. Also wenn du unseren Titel Leben lernen jemanden sagst oder eben dann ergänzt Mensch sein lernen, jeder wird es verstehen. Ich fürchte nur, jeder wird vieles von sich unterscheidend darunter verstehen oder andere Antworten aus der eigenen Perspektive haben. Aber gibt so einen Common Sense, also so ein wirklich eine gemeinsame kollektive Überzeugung, was das heißt, Mensch sein? Weil du jetzt gerade sagst, wenn wir uns die Frage stellen, wo lernt man das oder wie lernt man das, durch welche Techniken oder in welchen Einrichtungen oder wie im Leben, dann frage ich mich schon zuerst, was muss ich überhaupt lernen? Wie ist das greifbar? Wie ist das Programm?
Ja, also ich habe mich schon oft über dieses Versprechen der Religionen auch durchaus auch ein bisschen geärgert, ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses Heilsversprechen nach dem Tod ist alles gut und dann kommen wir in den Himmel und dann ist es nur mehr schön. Weil ich glaube,
Jenseitsvertröstung
und auch dieses Wissen, dass es dieses reine Gute gibt. Und ich bin der Meinung, dass man sich das als Mensch gar nicht vorstellen kann, weil wir mit der, ich könnte fast sagen Last, ja, aber auch Notwendigkeit und auch Chance der Dualität hier leben auf der Erde. Und sozusagen der Baum der Erkenntnis, wie es im Alten Testament heißt, für mich auch heißt, ich muss als Mensch erkennen lernen, welchen Weg ich gehe. Und ich kenne, also so wie du, wir kennen krank und gesund, alt und neu, gut und schlecht. Wir leben in der Dualität und in der Polarität.
Mhm.
Und es ist eine große Last für den Menschen, wenn er das nicht einmal akzeptieren darf und sagen darf, ja, ich bin nicht nur gut, ich habe auch Seiten in mir, die sicher nicht, wie der Kant sagt, zum Prinzip für alle werden könnten.
Mhm.
Ja? Also so diese Fantasien über die ganze Geschichte der Menschheit hinweg, was der gute Mensch sein soll. Ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig, wie ein guter Mensch halt ist. Aber die Frage ist für mich noch viel drängender, vielleicht auch aus eigener Erfahrung heraus, wie gehe ich mit all dem um, was ich in mir spüre und in mir weiß, was diesem Gutsein ja gar nicht entspricht, so richtig. Ja?
Mich irritiert das jetzt.
Ja, ich merke es an deinem Blick.
Mich irritiert es insofern, weil mir diese Dualität, widerspricht dir nicht, die gibt es in der Welt, das ist schon klar, ja. Da braucht man ja nicht drüber diskutieren. Aber auf der Frage nach dem Menschsein und nach dem Gutsein war mir das zu irritierend, da sofort diese Dualität, nämlich Gut und Böse, zu bringen. Mhm. Also Gut und Böse auf einer Waage im Gleichgewicht. Und das sehe ich nicht.
Aha, eh schon, ja.
Ich sehe es einfach, dass von seiner Konstitution der Mensch und das Menschsein grundsätzlich positiv ist. Also da ist schon wieder der religiöse Einfluss. Du hast schon recht, in der Welt gibt es Böses und der Mensch ist nicht nur gut. Ja, da kann man jetzt sicher philosophische Diskussion daran knüpfen. Aber ich würde einmal von dieser Denke, von dieser Überlegung ausgehen, im positivsten Sinn. Und dann gibt es halt Einflüsse. Du hast es ja vorher gesagt und verbunden eben mit dieser Welt, dieser Jenseitsvertröstung, der durch Religionen kommt. Die Welt ist schlecht, die Welt ist böse und nur die Hinwendung auf Gott oder auf eine Transzendenz, das ist dann die Lösung zum Guten. Und dann frage ich mich, okay, ich weiß, das ist über Tausende von Jahren so gewachsen, aber das ist mir oft dann ein bisschen einfach auch zu einfach. Wenn das nur die Welt ist, das Schlechte, und der Himmel, sage ich jetzt, ist das Positive, dann kann man ja daraus folgern, das Leben hat ja gar keinen Sinn, weil ich kann da sowieso nie Böses sein. Aber alle Religionen haben natürlich mit sich, dass sie sagen, das Leben, das Menschsein ist auch der Weg, wo man das Gute versucht, zum Guten kommt, damit man dann die Vollkommenheit erreicht. Also jetzt sind wir schon ganz sehr im Religiösen.
Ja, ja, aber ich finde, dass das wirklich wichtig ist. Ich verstehe deine Irritation, Benedikt, aber ich komme aus der Richtung, dass ich ja sehr wirklich katholisch geprägt wurde und das alles ziemlich ernst genommen habe und einen mehrjährigen Weg von Kind bis wahrscheinlich 20 Jahren gegangen bin, wo es immer darum geht, zu überlegen, was alles an mir schlecht ist, was ich ausmerzen muss. Mhm. Der Pfarrer hat von der Kanzel gepredigt und dich, obwohl du so schlecht bist und das und das und das tust, trotzdem liebt dich dein Gott und solche Sachen. Und es hat mich unglaublich erleichtert in meinem Leben, als ich endlich alle diese Geschichten von der Dualität des menschlichen Lebens gelesen habe und dann draufgekommen bin, ja, in mir lebt beides. Und natürlich habe ich, so wie du es sagst, natürlich habe ich den Wunsch, zu einem immer besseren Menschen zu werden. Aber ich weiß durch Reflexion und durch Analyse, dass ich natürlich zum Beispiel als Erstgeborene oft an Hass gehabt habe auf die nächsten Geschwister, dass ich ihnen am liebsten was angetan hätte. Oder ich habe in einer schwierigen Ehe, die wirklich sehr schwierig war, auch auf einmal verstehen können, nicht, dass ich es je getan hätte, aber auf einmal auch verstehen können, wie eine Frau so weit getrieben wird, dass sie ein Messer in die Hand nimmt und zustößt. Also ich
habe... Du hast es nicht getan, ne? Nein. Zur Sicherheit dazu zu sagen.
Aber ich habe verstehen gelernt,
dass auch Hass
und dass das natürlich da ist, dass das klar ist in meinem Leben. Und darum habe ich jetzt erst gesagt, wo lerne ich das Gutsein? Denn natürlich habe ich gelernt und mit mir auch viele, viele, viele andere Menschen, meine Situation, mein Wesen, das, was in mir lebt, zu reflektieren und zu schauen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Teil, was man als Mensch lernt, um auch Mensch zu sein, dass man das Instinktive und Triebhafte oder wie immer man es nennt, nicht ungefiltert ans Licht lässt und herauslässt, sondern den Weg der Kultivierung, der Bildung geht, die einen dann noch vorher überlegen lässt und einen umgehen lernt mit dem, was an Emotion da ist.
Ich meine, das ist ja für mich auch vollkommen nachvollziehbar, was du beschreibst. Und das ist ja auch unsere Lebensrealität. Das lernen wir ja alle kennen. Warum ich irritiert war, und ich denke, es konzentriert sich auf diesen Begriff Dualität. Weil Dualität bedeutet, und das habe ich vorher eben auch gemeint mit der Waage, es bedeutet ein Gleichgewicht. Dualität, dual sind zwei Aspekte, die gleichwertig sind.
Ja.
Und gegen das wehre ich mich.
Ist so, das ist ja so.
Nein, nein, nein. Also es ist nicht, für mich ist nicht so wie Yin und Yang ineinander verschlungen und gemeinsam ergeben sie eine Kugel oder einen Kreis.
Ja, so ist für mich.
Gut und böse ist für dich so?
Na klar.
Nein, 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 da wehre ich mich ganz entschieden dagegen. Also nein, für mich ist es eben nicht Dualität.
Du meinst, das Gute überwiegt und das Böse ist gleich.
Nein, ich würde tatsächlich sagen, das Gute ist den Menschen grundgelegt.
Ja, das ist ja was anderes.
Ja, aber aus der Dualität würde es bedeuten, das Gute und das Böse, das Schlechte ist dem Menschen grundgelegt. Und dagegen wehre ich mich. Natürlich ist Schlechtes, ist Böses, also das, was wir als Nicht-Gutes bezeichnen, in der Welt, in unserer Lebensrealität, im Miteinander. Man hat auch schlechte Gedanken. Wir haben ja nicht nur gute Gedanken, sondern wir haben natürlich auch Zerstörerisches. Man kann dann fragen, woher kommt es? Woher kommt Wut? Woher kommt Aggression? Woher kommt jemandem was antun zu wollen? Ist es nur ein sich verteidigen? Ist es ein Wehren? Oder ist es eine Folge aus einer Beleidigung und. Aber ich wehre mich ganz entschieden dagegen, von Haus aus zu sagen, dass das eine Dualität ist, die im Menschen angelegt ist.
Ich glaube,
dagegen wehre ich mich.
Ich glaube, wir gehen da von ein bisschen unterschiedlichen Annahmen aus. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt recht habe, aber wir sollten nicht verwechseln, das, was ist, mit dem, was wir an Wertungen dazugegeben haben. Mhm. Ja, also ich glaube natürlich auch, so wie du, an die Unschuld jedes Wesens, wenn es auf die Welt kommt. Mhm. Ja, und dass natürlich da das Gute einfach da ist.
Also das ist noch keine Dualität.
Ich glaube, die Dualität hängt zusammen mit der Erkenntnis des Menschen. Weil, wie kannst du sagen, gut, wenn du nicht weißt, was böse ist? Und sonst ist es halt. Es ist so, wie es ist. Aber ich kann es gut nennen, weil ich auch weiß, so ist es nicht gut, so ist es böse. Und darum kann ich immer wieder aufs Neue werten. Und ich weiß nur, was sauer ist, wenn ich auch weiß, was süß ist. Also so meine ich Dualität, dass der Mensch sozusagen gebunden ist an die Erkenntnis und er muss immer wieder aufs Neue seine Werthaltungen genau anschauen und ob er einfach sagt, das ist schlecht. Du wirst weltweit zum selben Thema.
Aber da widerspreche ich ja nicht. Das Hinterfragen und das Reflektieren,
ja,
was ist an mir gut und was ist an mir eben nicht gut, was ist böse,
Ja, das ist aber gleichrangig.
Das ist schon klar. Nein, da, eben dagegen wehre ich mich. Also das, da, ich weiß nicht, wo, du hast vorher, wenn wir von der Religion sprechen,
ja,
hast erzählt von deiner Prägung. Ich habe ja auch eine ähnliche Prägung. Ja?
Ja.
Und ich habe aber in meiner religiösen Sozialisation erlebt eine ganz, und ich bin extrem dankbar dafür, damals in meiner Jugend von einem guten Gott und eben nicht einem strafenden Gott, sondern von einem liebenden Gott.
Ja.
Und der den Menschen liebt.
Ja. Und mit allem, auch in der Dualität.
Ja, auch in der Dualität, aber ich akzeptiere eben diese Dualität nicht. Also,
interessant.
Und das überwiegt für mich. Ich wollte vorher, und ich wollte da dazu sagen, dass natürlich mit Macht und mit Religion oder mit Kirche, und das ist wieder eine eigene Geschichte, das, was du beschrieben hast, dass man dann den Menschen vermittelt hat über die Jahrhunderte, der Mensch ist böse und mit Sünde, mhm, und nur die Religion und nur der Glaube und nur die Verzeihung. Das, da kann ich ja größtenteils auch mitgehen. Natürlich die Erlösung, wenn man an ein göttliches Wesen oder Transzendenz glaubt, dann kann das nur diese Richtung sein. Aber es ist natürlich schon ein Moralkorsett, das da auferlegt wird,
ja,
indem man sagt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass diese Überzeugung der Dualität fast schon ein Ansatz davon ist oder sehr davon geprägt ist. Also meine Grundüberzeugung, und wenn ich jetzt die Frage stelle, was bedeutet Menschsein lernen? Philosophisch, mein Zugang wäre, das zu lernen, was ich bin.
Genau.
Mensch.
Ich bin Mensch, ich lerne Menschsein und ich lerne mich zu lieben mit allem, was ist. Mhm. Und das ist eben nicht nur das Anständige, nicht nur das Gute, nicht nur das Funktionierende, nicht nur das Brave. Es gibt ja so viele Vorgaben, wie ein Mensch zu sein hat. Ja, wie ist der brave Schüler, wenn wir schon doch wieder mal die Schule hereinbringen? Wie ist der brave Staatsbürger der Gute? Ja, aber vielleicht ist gerade der gut, der das System in Frage stellt, der Schüler, der sich verweigert und der sagt, und ich lerne garantiert hier nichts, denn so wie hier der Stoff vermittelt wird, das gibt mir gar nichts. Und dann gibt's eine Konferenz und dann gibt er Disziplinarverfahren und dann wird er vielleicht hinausgewirkt.
Ja, aber was du da beschreibst, sind unterschiedliche Beurteilungen.
Ja, aber der ist nicht gut.
Von dem, was gut und böse ist.
Genau. Und darum gibt es einfach immer beides. Und ich bin der Meinung, ja, und natürlich habe ich da auch hinten, ist das auch gestützt, was ich halt so lese auch und so, dass es anzunehmen gilt, wenn man Mensch, sich Mensch nennt, dass das gesamte Spektrum, was Menschsein ausmacht, in einem ist. In einem lebt.
Ja.
Und da gehört auch die Gier dazu und der Neid und die Missgunst und die Angst und alles zusammen. So verstehe ich das mit,
ja,
der Dualität.
Das ist mir schon klar. Da kann ich auch überall mit.
Ja, eben, das denke ich mir, ja.
Aber mir ist der Begriff Dualität da für mich persönlich eben nicht meine Überzeugung.
Ich glaube, also, du verbindest damit etwas, was dir... Was nimmt, weil du das Gefühl hast, das nimmt dir
es
von deinem Glauben.
Es macht es zu einfach für mich.
Ja, mich weitet es. Dich engt es ein, mich erweitert es.
Es macht es für mich, es engt ein, weil es schwarz und weiß, weil es polarisiert.
Mhm. Mhm.
Und dagegen wehre ich mich.
Ja, und was ist das dann, wenn du an das Gute glaubst? Dann ist ja das andere auch das Schwarze, was du nicht magst. Dualität öffnet ja das, wenn ich annehme, dass es immer beide Seiten gibt und dass das zum Menschsein gehört, dann ist das ja keine Einengung. Und dann ist das auch nicht das Schwarz-Weiß-Denken, sondern dann macht das tolerant. und verurteilt nicht alles, was meiner Auffassung von Gutsein nicht entspricht.
Ja, ja. Also,
vielleicht sind wir gar nicht so unterschiedlicher
Meinung. Nein, wir sind nicht so weit auseinander und ich möchte mich auch nicht auf den Begriff Dualität da jetzt da festkrallen und das da hochspielen. Aber wir reden schon in dieselbe Richtung.
Mhm.
Mein Ansatz ist vielleicht, aber ich beschreibe es noch zum Menschsein. Vielleicht kannst du da dann auch mitgehen. Wenn ich davon rede, Leben lernen, heißt Menschsein lernen.
Ja.
Menschsein, was das Menschsein bedeutet. Und eben aus meiner Überzeugung, aus meiner Weltanschauung oder meinem Verständnis von Menschsein und Leben ist die Überzeugung des Guten. Also deswegen gehe ich grundsätzlich davon aus, dass der Mensch gut ist. Du hast vorher das selber gesagt, wenn der Mensch auf die Welt kommt, dann ist er gut. Dann ist er, wir sagen ja dann, unschuldig. Ist noch überhaupt nicht beeinflusst, obwohl er schon, der Embryo war 9 Monate im Mutterleib im Durchschnitt, bevor das Leben, bevor der Säugling auf die Welt kommt.
Kann er sich auch schon was mitgemacht haben?
Ja, da sind wir jetzt dann natürlich in der Tiefenpsychologie, das klammern wir jetzt einmal aus. Aber aus meiner Überzeugung ist es tatsächlich so, dass der Mensch, das Menschsein grundsätzlich gut sein kann. Und wenn ich von Menschsein lernen rede, dann bedeutet das tatsächlich für mich zu lernen, gut zu sein. Ich hab oft so mein Slogan, weiß nicht, ob ich den in einem Podcast schon mal gesagt habe, mein so Lebensmotto ist, Menschsein lernen und das Lieben zu lernen. Da sind wir ja sehr ähnlich von dieser Überzeugung.
Mhm.
Du hast das doch auch sicher, ich meine, dass du das auch schon öfter so gesagt hast.
Mhm.
Also Menschsein bedeutet wirklich, das Gute, gut zu sein und gut zu lernen. Und da komme ich jetzt zu dem Zugeständnis, was du beschrieben hast mit dem Bösen. Natürlich haben wir so viele Einflüsse und wir haben, ja, wenn du willst, wirklich auch, wie du es beschrieben hast, mit den Trieben, mit der Gier und dem Egoismus und wie es dazu auch verschiedenste Beschreibungen gibt, ja, die uns natürlich prägen, wenn zwei Menschen miteinander sind, dann versuchen sie einander zu verstehen, aber es sind zwei unterschiedliche Wesen mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, oft halt nicht zur selben Zeit und dadurch wird es schon konflikthaft. Aber das heißt ja noch nicht, dass da gleich das Böse ist.
Ja.
Und natürlich, ich verleugne ja nicht, das heißt ja nicht, dass ich nicht auch meine, dass das Böse in der Welt gibt. Man kann jetzt darüber diskutieren, was ist das Böse, ja? Aber man muss ja genauso fragen, was ist das Gute?
Ja, also ich schnauf da immer wieder mal auch durch, wenn du sprichst. Ja, weil natürlich ist das, was du sagst, verbinde ich mit der Goethezeit, ja, die Goethe-Schiller-Zeit, der Idealismus, der Mensch ist prinzipiell gut und er prägt, wenn er gut genug ist, prägt er auch die Umwelt.
Mhm.
Aber ich kenne natürlich auch die Ideen des Sozialismus, also Marx und Engels, der dann ganz umgekehrt sagt, wie ich es auch beim guten Menschen von Sezuan zuerst zitiert habe. Die Umwelt, das Umfeld prägt das Sein. Also es gibt da immer so verschiedene Ansichten, aber ich denke, ob man es jetzt gut nennt oder anders, ich würde sagen, was den Menschen zum Menschen macht, ist das Geistige.
Mhm.
Und jetzt kann man sagen, das Geistige ist vielleicht das, was du das Gute nennst, aber das Geistige ist einfach das Durchdringen dessen, was man vorfindet in seiner Umgebung, in der Welt, in der Vergangenheit, also das reflektieren können, analysieren können, das Schlüsse ziehen können in Bezug auf alles, was ist. Das, die Fähigkeit des Geistes ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Und das Geistige ist einfach nicht nur gut.
Oh, oh, oh. Jetzt hast du, ich hätte jetzt gerade gesagt, liebe
Elisabeth, jetzt hast du mich.
Alles, was du jetzt gesagt hast, sehe ich ganz genau so. Und ui, und dann hast du mich wieder, dann hast du mich wieder voll dagegen irritiert.
Benedikt, das erste Mal.
Ich finde das schön.
Dass wir so unterschiedliche Zugänge haben.
Ja, ich finde das schön. Aber lass uns das eben da jetzt vertiefen. Wir haben die Zeit. Und
ich finde das
auch gut, das auch herauszuarbeiten. Also, du sagst, es ist der Geist, der den Menschen zum Menschen macht.
Ja, das Geistige.
Das Geistige, also das Wesen, das Denken, du hast auch Reflektieren gesagt.
Das Bewusstsein kann man auch sagen. Das bewusste Handeln. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil das auch mein Hauptantreiber jetzt ist als Lehrerin. Ich möchte mit meinen Schülerinnen das Geistige trainieren.
Ja, ja, bleiben wir aber jetzt noch bei der Begrifflichkeit.
Ja.
Ich würde auch etwas ergänzen zu diesen Geistigen oder dieser Fähigkeit, nämlich die Entscheidungsfähigkeit.
Genau, es gehört auch dazu.
Und
Entscheidung, da hast du wieder das Gute und das Böse, hallo?
Ja, Entscheidung, es muss nicht gleich immer zwischen dem Dualen sein, zwischen Gut und Böse. Das ist, also da finde ich wirklich, das müssen wir echt noch, da werden wir noch.
Außerhalb des Podcasts.
Da werden wir noch drüber diskutieren, meine Liebe.
Ja.
Da finde ich wirklich die Diskrepanz, die triggert mich jetzt schon sehr. Ja, also die Entscheidungsfähigkeit. Das so erklärt man ja auch, wenn man den Menschen beschreibt oder in der Anthropologie danach sucht. Früher hat man ja einfache Antworten. Da war einfach die Unterscheidung oder die Frage, was unterscheidet den Menschen vom Tier, um das einfach klar zu machen. Und am Anfang hat man gesagt, ja, es ist der Werkzeuggebrauch. Ja. Oje, dann plötzlich Primaten oder sogar andere Tiere verwenden Werkzeuge, also war es nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal. Dann hat man oft dann auch gesagt, okay, es ist.
Die Empathie, hat man gesagt, ja.
Ja, aber gut, die gibt es auch in.
Gibt es auch im Tierreich.
Gibt es auch im Tierreich, nicht nur bei den Primaten, sondern bei vielen. Also die Mutter-Tier-Beziehung zum Beispiel, die Pflege. Also das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal.
Aber das Bewusstsein und das
Geist. Ja, Moment, aber dann hat man noch zum Geistigen eben dann gemeint, zum Beispiel der Totenkult. Ja, ein weiter Glauben. Wurde dann auch irritiert, weil es auch da im Tierreich, also kann man fehlinterpretieren, aber so Anzeichen gab. Aber man würde dann vielleicht schon sagen, dass der Totenkult ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber, und da sind wir ja schon einig, die Entscheidungsfähigkeit, die ist eine ganz wesentliche Eigentümlichkeit des Menschen.
Genau.
In seinem Verwirklichen, in seiner Realisierung, dass er die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, etwas zu tun. Und eben aus meiner Sicht halt nicht einfach nur zwischen Gut und Böse.
Naja, das habe ich überspitzt gesagt, aber natürlich geht es immer, weil woher kommt die Entscheidungsfähigkeit? Es geht immer um Erkenntnis. Also wenn ich mich entscheide, habe ich auch gleichzeitig die Erkenntnis, warum gehe ich hier, warum gehe ich hier. Und das ist ein wesentliches menschliches Element, glaube ich. Das macht auch den Menschen aus, die nicht nur die Entscheidungsfähigkeit, sondern auch die Erkenntnisfähigkeit, dass man darüber nachdenken kann, woher kommt das, welche Perspektiven, welche Schlüsse zieht man aus dem und dem. Und das alles ist dem Geistigen zugeordnet und dem Bewusstsein. Und ich finde, wir sollen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Jetzt wir zwei durch diese Wertungen, ob das jetzt immer zwischen, ich meine, Spinoza, das hat mir eigentlich gut gefallen, das habe ich da gelernt einmal bei einem Philosophen, der hat mir erzählt, dass Spinoza gut und schlecht verbannt aus seinem Wortschatz und sagt, förderlich für den Menschen und gefährdend für den Menschen oder schädigend für den Menschen. Mhm. Und das habe ich auch versucht, auch so weiterzugeben. Oder wenn es heißt, gute Seiten, schlechte Seiten, dann verwende ich vielleicht, habe ich immer verwendet, die beiden Wörter Chance und Gefahr. Worin ist die Chance, wenn ich das so sehe? Mhm. Und worin ist die Gefahr, wenn ich das nicht so sehe oder andersrum? Mhm. Also insofern halte ich die Unterschiede zwischen uns beiden für gar nicht so gravierend vom Inhalt her, sondern eher von der Wortwahl her. Also ich finde, dass dich so das duale Gut und Böse einfach irritiert.
Weil ja, natürlich. Also das ist der Begriff. Ich unterstelle schon, dass es dann im weiteren Denken und Zugang natürlich Konsequenzen hat. Aber das vertiefen wir wirklich an anderer Stelle. Ja. Ich glaube, das führt uns da jetzt nicht weiter, außer dass wir sagen können, da haben wir zwei unterschiedliche Zugänge. Aber du hast jetzt gerade eben schon auch in die Richtung uns noch etwas gelenkt, nämlich was die Entscheidungsfähigkeit anlangt. Mhm. Und du hast beschrieben, wenn man überlegt, wenn man reflektiert, wenn man eine Entscheidung trifft und das, da bin ich ganz bei dir, hat tatsächlich was mit der menschlichen Fähigkeit und mit dem Menschsein zu tun. Aber so wie du das jetzt ganz gerade beschrieben hast, war das sehr idealistisch. Also wenn man jetzt den Alltag von uns Menschen anschaut, dann frage ich mich, wie oft stellen sich denn die Menschen die Frage, entscheide ich mich jetzt gerade? Inzwischen, was entscheide ich mich? Inwieweit wird reflektiert? Und das bringt mich eigentlich auch noch einmal zu der Fragestellung, warum ich es wichtig finde, zu thematisieren, wie lernen wir Mensch sein? Ja. Weil ich unterstelle, dass wir dieses Bewusstsein, diese Fragestellung verlernt haben oder sie in unserer Gesellschaft zu wenig passiert.
Ja,
und wir auch diese Fähigkeit zum Entscheiden eigentlich oft verloren geht.
Genau.
Wir haben gar nicht mehr so diese Grundüberzeugung, dass wir als Menschen dieses Talent der Entscheidungsfähigkeit, aber auch vielleicht sogar den Anspruch darauf und letztendlich auch die Pflicht, nämlich okay, wenn ich dabei bleibe, bei Gut und Böse sich zu entscheiden, aber auch in vielerlei Hinsicht diese Entscheidungsfähigkeit, die dem Mensch sein. Und ich habe es vorher genannt, wir haben es verlernt. Wir haben es verlernt oder wir haben es nie gelernt oder bleiben wir dabei, wir haben es verlernt, dann gibt es diese Uranlage zumindest oder hat es mal gegeben. Aber meine Unterstellung ist, dass diese Fragestellung total wichtig ist, dass ich sie in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs vermisse, genau. Dass ich darin die Ursache tatsächlich von viel Bösen, von viel Missverständnis, von viel Konflikt sehe, weil wir dieses Bewusstsein, was wir eigentlich sind, was wir eigentlich sein wollen, was vielleicht sogar unser Lebensinhalt, unser Lebensauftrag, unser Sinn, Lebenssinn ist, gar nicht so bewusst wahrnehmen und nur mehr funktionieren und nur mehr ausführen, wir gar nicht mehr den Anspruch und das Recht des Entscheidens zugesprochen bekommen, sondern die Normen,
ja.
Genau, du sagst es richtig, einfach dazu verdammt sind, ja, zu funktionieren.
Ich glaube, du schreibst, du hast gerade Schule beschrieben.
Na. Ja, das kannst du mir dann ausführen, naja, wie du das meinst. Aber es trifft, ich habe es natürlich nicht auf Schule bezogen, nein, sondern ich habe es auf Gesellschaft bezogen.
Natürlich trifft es auf die Gesellschaft zu, aber die Basis ist natürlich schon auch, dass Lernen an einem Lernort, der extra fürs Lernen da ist. Und das ist heute mal Schule. Mhm. Ja? Man lernt natürlich anders auch. Und wenn man Glück hat, hat man tolle Eltern und hat andere Institutionen oder Menschen, Vorbilder, wo man das Menschsein im positivsten Sinn lernen kann. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie überrascht und unfähig eigentlich so viele meiner Lernenden sind, und das ist leider auch in der Volksschule schon so, eine Antwort zu geben auf die Frage, was möchtest du? Dann sehe ich, weil du gesagt hast, wir haben es verlernt, dann sehe ich, wie wenig Relevanz in unseren Familien die Frage hat, wie denkst du, mein Kind? Was möchtest du, mein liebes Kind? Was würdest du tun, wenn du entscheiden dürftest? Ja? Oder wenn ich sie frage, dann später als Lehrerin, welches von diesen 10 Bildern suchst du dir aus und schreib, warum? Was hat dich angetriggert an diesem Bild? Warum wählst du das aus? Dann merke ich, dass das vielen jungen Menschen ganz, ganz ungeheuerlich schwer fällt. Und ich schließe dann daraus, wir trimmen die Menschen in unserer Gesellschaft viel zu sehr, jetzt sage ich das böse Wort, auf Untertanen. Mhm. Ja, dass sie funktionieren, dass sie dem
dass entsprechen. Sie Untertanen führen aus.
Die führen Befehl, aus.
Jemand gibt den Befehl und der Untertan führt aus und am besten ohne Widerrede.
Und er fragt gar nicht, weil anders kann man sich ja das gar nicht erklären. Im schlimmsten Fall, wenn jemand arge Taten verübt, wie es eben zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war und dann sagen kann, ja, ich habe das eigentlich gar nicht wirklich gemacht, weil das war ja ein Befehl.
Und ja? Pflicht, ja.
Und der Befehl und die Pflicht steht über allem oben drüber. Mhm. Und dann kommt erst das eigene Denken.
Ich hatte ja gar keine Wahl, ich konnte mich nicht entscheiden.
Genau.
Kann man sehr in Frage stellen.
Genau. Und da sprichst du, und darum muss ich auch wieder auf Schule zu sprechen kommen, weil da sprichst du den grundsätzlichen Antreiber an, worin ich meine Aufgabe als Lehrerin gesehen habe. Es war mir wirklich so wichtig, meine Schülerinnen und meine Schüler zum selbstständigen Denken hinzubringen, zum kritischen Hinterfragen. Und natürlich ist das mühsam, aber es ist so traurig, dass das noch immer für so einen hohen Prozentsatz an unseren Schulen zu mühsam ist, als dass sie es tun. Überlege mal, es wäre toll, einmal eine Untersuchung zu machen, wie viel Prozent unserer Lernenden tatsächlich wissen, ganz genau erklären können, wie zum Beispiel ihre Note entstanden ist.
Mhm. Ja? Da bist du jetzt schon sehr, sehr speziell.
Ja, ich sage nur als Beispiel, die Transparenz, dass ich weiß, was ich tue, wenn ich tue, was ich tue.
Mhm.
Und das finde ich so wichtig, das gehört zum Menschsein lernen, auch als Aufgabe in die Schule.
Ich bin überzeugt und ich bin auch total überzeugt, dass dieses, wie wir es genannt haben, verlernt haben oder vergessen haben, setzt zwar immer voraus, dass es schon mal da war, aber das meinte ich jetzt im Guten.
Oder nicht geschult wurde, kann man ja sagen.
Oder dieses Bewusstsein, diese Überzeugung zumindest verloren gegangen ist. Oder vielleicht auch verloren geht im Laufe der Schullaufbahn. Oder sagen wir vielleicht der Schulstufen. Und man meint, unsere Gesellschaft, unser System muss sich ja in die Richtung entwickeln, dass dann nicht mehr um das Ich geht und um die Förderung des einzelnen Menschen, sondern dann, dass er systemkonform entwickelt und erzogen wird. Und die Schule leistet schon einen ganz tollen Beitrag dazu, weil das, was wir kritisieren in der Schule, das sehen wir dann in der Gesellschaft, sehen wir im Berufsleben. Und
dann beklagen wir uns aber.
Und insofern können wir ja sagen, wie wunderbar, die Schule bereitet ja schon darauf vor, nämlich auf alles Negative. Mich hat sehr angesprochen, wie du, und deswegen kreise ich immer wieder um schon dieses philosophische Fundament, weil das die Grundüberzeugung dahinter ist. Und das Menschsein, und das schätzen wir ja, also das beobachten wir auch bei einem Kind. Und ich glaube, ein Kind im Kindergarten darf, dem gestehen wir ja zu, dass es noch Kind sein darf. Es darf spielen, es darf sich selbst entdecken, es lernt. Man kann beim Lernen zuschauen, wie es Wörter lernt, wie es Feinmotorik lernt und so weiter.
Naja, kein Wort in Gottes Ohr, weil natürlich gibt es genauso dass es lernt, man darf sich nicht schmutzig machen, dass es lernt, man darf am eigenen Körper nicht überall hingreifen. Also es gibt schon von Geburt an pädagogische Eingriffe.
Ja, aber doch, vielleicht ist in dieser Phase ganz am Anfang, also in der Elementarpädagogik, noch viel mehr diese Ausrichtung auf, wie du es nennst, auf das Lernzentrierte oder Lernendenzentrierte, also auf das Kindzentrierte,
sicher auf den noch mehr.
Menschzentrierte.
Ja.
Also auf die Ureigenschaft des Menschen, wo man sagt, und du hast es auch beschrieben, es liegt im Menschen drinnen, dass er lernen möchte, dass er interessiert ist, dass er kennenlernen möchte. Und was ich vorher meinte, wie ich gesagt habe, ich kreise um das Philosophische herum. Ich glaube, das, was du beschreibst im Schulsystem und in der Gesellschaft sehe ich es ähnlich, dass eben dieses Bewusstsein verloren gegangen ist. Wir haben in unserer Gesellschaft eine Individualisierung.
Ja, ich wollte gerade
sagen. Aber die meint ja diese Ich-Bezogenheit.
Witzig,
ja? Das meint ja den Egozentrismus, dass ich Rechte habe.
Und
das
meint
Recht auf Freiheit.
Genau.
Aber es heißt nicht automatisch.
Nicht Selbstverantwortung.
Ja, und es heißt nicht automatisch das, was wir meinen, vom Menschsein lernen.
Ja, genau.
Nämlich dieses Urbewusstsein, diese Identität. Und da lasse ich mir eben das nicht nehmen, wenn ich das als das Gute beschreibe und mich eben wehre. Noch einmal, Entschuldigung, ich höre schon auf damit, aber mit diesem Dualismus. Weil das für mich so etwas ganz Besonderes im Menschlichen ist, auch wenn es natürlich das Böse drumherum gibt.
Ja,
ja, ist schon klar.
Ich sage da jetzt nichts mehr drauf.
Na klar, es ist mein Fehler, dass ich es schon wieder verwendet habe oder angesprochen habe. Das war nicht meine Absicht. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir da schon diese Aspekte sehen in der Würdigkeit, in der Wertigkeit. Und natürlich gibt es auch da Vorgaben, wie man vielleicht zu sein hat. Auch in der Elementarpädagogik gibt es natürlich auch den Stress. Oh mein Gott, wenn das Kind in dem und dem Alter das und das noch nicht kann, dann wird es schon höchst dramatisch. Ja? Es gibt da auch da Normen, aber es kommt, und das ist jetzt wenn ich da jetzt die Realität eben von Schule und dann Gesellschaft komme, ist Menschsein erleben dann in der Realität doch die Menschen mehr, dass es Pflichterfüllung, Erfüllung von Normen bedeutet und weniger das, was wir vorher skizziert haben mit dem Menschsein.
Eben, und jetzt kommen wir wieder dorthin. Sigmund Freud spricht von der Ambivalenz von allem. Ja? Und es finde ich ganz richtig, wie du zuerst über Individualismus gesprochen hast, aber schau, Benedikt, was für eine Chance ist es, wenn wir uns hin zur Berücksichtigung des Individuums entwickeln. Dann kann man sagen, toll, das Individuum kann selbst entscheiden, das Individuum kann Verantwortung übernehmen, für sich muss nicht sich auf den Staat, den Lehrer, den sonst wen verlassen, sondern kann selber denken und wird als solches auch geachtet und ernst genommen. Und auf der anderen Seite haben wir dann, wie es du geschildert hast, ja die Entwicklung zum Narzissmus.
Ja, weil, so. weil das missverstanden ist, weil das, genau. Wie du es jetzt so gerade gesagt hast, das Selbstentscheiden wird verstanden.
Wird zu einer egozentrischen Handlung.
Genau, das Selbstentscheiden heißt, ich kann das entscheiden, was nur für mich.
Und da haben sich auch schon vom Kant angefangen, viele Philosophen
der moralische Imperativ zum Beispiel.
Auseinandergesetzt, ja, selbstverständlich. Und das gilt es immer wieder auch zu überlegen und zu diskutieren, auch in der Schule und Menschen fit zu machen, auch in der Schule, im schulischen Leben, in jedem Fach übrigens, die Ambivalenz von allem zu erkennen und selber dann die Verantwortung zu übernehmen und die Entscheidung zu treffen. Ja? Weil Individualität heißt eben nicht, ich kann alles rauslassen, so wie es halt drinnen ist, weil wir ja in der Gemeinschaft leben und in der Gesellschaft leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das für mich ist das die Grundlage von Lernen. Von Lernen, weil
ob man aber auch das, auch diese Fähigkeiten der Entscheidung und die Fähigkeit, ja auch das Lernen, muss man lernen. Also deswegen sagen wir Menschsein lernen, deswegen sagen wir Leben lernen, weil irgendwo muss ich das auch lernen. Also die Entscheidungsfähigkeit, die einfachste Variante ist ja die, dass ich mich entscheide anhand von nur meinen Bedürfnissen, also wirklich eben dieser egozentrische Ausgangspunkt, der ist ja eigentlich das Einfachste, weil da muss ich nicht reflektieren, da muss ich nicht ins Verhältnis rücken, da muss ich nicht berücksichtigen, was bedeutet das für andere, für meine Familie, für meine Freunde oder für meine Klasse oder für meine ArbeitskollegInnen und so weiter. Also dann geht's ja, schließt ja das nicht mit ein. Und das ist wirklich der Punkt. Und mir gefällt es, wie wir gesagt haben, das verlernt haben, weil es macht ja irgendwie den Eindruck, dass sich da in unserer Gesellschaft auch etwas verändert. Und ich habe mich vorher auch gefragt, das ist wieder ein anderer Gedankengang, aber wenn du oft davon redest, was ist in der Schule, was vermisst du in der Schule? Oder was ist, warum ist es einfach ein System, das die Kinder, die jungen Menschen, denen Schule anvertraut ist, wo Potenzial ist, wo Talent ist, wo es darum geht, im positiven Sinn das zu fördern. Aber für mich kommt da die Frage dazu, dass das Bewusstsein nicht da ist oder zu unterentwickelt ist, was da grundgelegt ist.
Genau.
Und auch diese Überzeugung. Und selbst wenn wir jetzt die Situation, das ist ja eine Schulsituation, die sehr häufig ist, dass LehrerInnen da sind und den SchülerInnen irgendwie vermitteln sollen, warum es einen Sinn macht, zu lernen oder das zu lernen, das zu tun. Und große Diskussionen darüber entstehen, warum braucht man das oder was hat das eigentlich für einen Sinn? Und dass man sehr auf der Oberfläche ist, weil diese Basis, dieser Grund, das Beet nicht im Bewusstsein ist, was wir da eigentlich wollen, wir Menschen.
Ja, das halte ich für sehr wichtig. Allerdings, wenn du sagst, es gibt eine Diskussion, gäbe es nur eine Diskussion. Meistens gibt es nur die Predigt, dass die Lehrerin sagt, warum es wichtig ist, eine Fremdsprache zu lernen. Und es wäre toll, wenn dem jungen Menschen auch die Erfahrung gegeben werden könnte, dass das gut ist.
Hast du das in deiner ganzen Laufbahn einmal gehört, wenn diese Vorstellungen oder Fragestellungen und Diskussionen waren im Kollegium oder unter LehrerInnen, Lehrenden, ich will, okay, man sagt vielleicht noch, ich will, dass du was lernst. Mhm. Aber ich glaube, man traut sich dann nicht sagen, ich will, dass du ein guter Mensch wirst oder ich will, dass du dich gut entwickelst und ich will, dass du, ja, beides kombiniert.
Ein guter Mensch. Das ist auch ein glücklicher Mensch, ein zufriedener Mensch. Also ich denke, dass zu wenig es Common Sense ist. Jetzt komme ich wieder zum Menschsein zurück. Dass man natürlich im Leben ganz, ganz viel lernt, ganz von selber. Mhm. Und man kann lernen, man kann durch Schmerz lernen, man kann durch tolle Ereignisse lernen, man kann durch Reisen lernen, man kann durch Krankheit lernen, man kann durch in der Stille lernen, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen wird, vielleicht in einer Situation, aber man lernt vieles von selbst. Und dann ist aber die Frage, was ist dann der Unterschied zum richtigen Menschsein? Und wenn wir gesagt haben, das Menschsein ist charakterisiert durch das Bewusstsein und das Geistige, dann wird ja das Lernen erst wertvoll, wenn es nicht aus dem Unbewussten kommt, dass ich jetzt weiß, aha, Hunden gehe ich aus dem Weg, weil mich einmal einer gebissen hat. Mhm. Ja, vielleicht, wenn ich dann aber in die Lage komme, möglicherweise mit Hilfe von einer Lehrerin oder einem Lehrer oder überhaupt in der Schule, zu reflektieren, was bringt Hunde so weit, dass sie beißt. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, das mir gerade in den Sinn kommt. Aber da gibt es natürlich bessere Beispiele, dass mein Schmerz, den ich erlebt habe, nicht auf ewig heißen muss, Männer sind böse, weil mein Schmerz so arg war, als mich mein Vater schlecht behandelt hat. Ja? Dann werde ich erst zum Menschen, wenn ich mit meinem Bewusstsein und meiner geistigen Kapazität das Ganze differenziert betrachten konnte und daraus verschiedene Informationen eingeholt habe, möglicherweise sogar ein Buch gelesen habe oder mehrere, damit dann meine eigene Einstellung ein bisschen valide wird, ja, und ich das einordnen kann. Und dann kann ich vielleicht auch mit meinem Schmerz umgehen lernen. Und dann habe ich was Wertvolles für mein Menschsein gelernt. Also das, glaube ich, ist eine wesentliche Aufgabe, aus dem Unbewussten heraus möglichst viel mit der geistigen Kraft, auch mit Hilfe anderer, egal, durch Bildung, möglichst viel ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Ich glaube, da muss man unterscheiden, weil man lernt natürlich ununterbrochen. Der Manfred Spitzer, der Hirnforscher, der sagt, das Gehirn lernt ununterbrochen, dafür ist es da. Es kann nicht anders als lernen. Das heißt, sagt es allen Lehrerinnen und Lehrern, dass die 25 Gehirne, die vor ihnen sitzen, ununterbrochen lernen. Mhm. Die Frage ist nur, was lernen sie in meiner Unterrichtsstunde?
Und das Potenzial sollte man nützen.
Ja.
Aber was du beschreibst, man lernt von selbst, das ist natürlich auch oft schwer fassbar, wie Lernen funktioniert und wie Lernabläufe sind. Und wie das so allgemein ist, zum Beispiel eben, wie lerne ich eine Sprache? Da gibt es ja auch unterschiedliche Etappen, ob ich Satzkonstruktionen, Grammatik lerne, ob ich Vokabeln lerne oder ob ich dann über einen längeren Zeitpunkt, weil sich halt mein Wortschatz erweitert, wenn ich ein Sprachgefühl bekomme und so weiter, wo es von selber, wie du das nennst, oder halt im langen Atemzug geht. Aber, und so ist es natürlich auch beim Menschsein. Vieles lernen wir natürlich schon in der Basis von der Familie, durch das Aufwachsen, durch das Herausfinden oder wie du es beschrieben hast, durch Einschränkungen im Leben oder was halt einfach passiert, durch die, das bezeichnet man dann ja auch oft in Summe auch Lebenserfahrung.
Ja, ja, man lernt erfahren.
Über die Hürden oder auch über das Positive. Aber ich glaube, es gehört schon auch ganz genau dazu, an gewissen Stellen oder in gewissen Momenten und Lebenssituationen auch tatsächlich den Fokus darauf zu schärfen, auf die Grundfrage, wenn man nicht automatisch sogar drauf geworfen wird. Das passiert ja dann oft in Krisensituationen. Ja, ganz richtig. Also wirklich zu hinterfragen, was bedeutet dann das Menschsein für dich oder was ist der Sinn von meinem Leben? Das kommt ja auch zustande in wirklich in dramatischen Situationen, Lebensereignisse lenken dann wirklich diese Frage ins Zentrum, weil man einfach durch Krisen gegangen ist oder vielleicht dann sogar psychische Probleme bekommen hat oder in einer existenziellen Krise ist oder allein in einer Beziehungskrise. Das sind ja alles Momente, wo man an Grenzen kommt und wo dann ein Bewusstsein ist. Und Konfliktpotenzial in der Gesellschaft lenkt ja auch darauf hin, dann auch zu schauen, was wollen wir eigentlich in Wirklichkeit oder was verbindet uns ja auch und was ist das, was wir wollen. Und das ist ja dann das Schöne, wenn man sich einig ist, ja eigentlich wollen wir ja eh alle dasselbe.
Genau.
Und in einer Konfliktsituation in der Schule oder in der Arbeitswelt, wenn man es dann schafft, persönliche Befindlichkeiten auf die Seite zu schieben und zu sagen, okay, wir haben unterschiedliche Zugänge, aber wir wollen ja eigentlich dasselbe oder was Ähnliches oder wir haben eine ähnliche Perspektive, dann wird schon vieles sehr klar. Aber das scheint eben nicht so zu sein.
Das scheint leider nicht so zu sein und vieles von dem lernt man natürlich ganz bewusst, wenn man entsprechende Kurse besucht oder Seelenhygiene heißt das, mit therapeutischer Hilfe betreibt. Aber ich glaube, der Prozess der Bewusstwerdung, dass mir klar ist, was ich wann mache, warum ich was lerne, was ein vorhandenes Wissen mit mir macht oder wie es mir dienlich ist, ich glaube, das wäre eine ganz elementare Aufgabe von Schule, dass sie auch damit verbunden ist, weil wie kann man das lernen, außer über Aufgaben, die die Selbstverantwortung stärken, die selbstständiges Arbeiten fördern, die kritisches Denken fördern, all das, worüber wir schon sehr viele Podcasts auch gemacht haben. Das finde ich, kann man auch nennen, dass das Bildung ist für das Menschsein, weil das Menschsein heißt, bewusst zu leben und zu wissen, was man tut, das Geistige. Und wenn ich, jetzt muss ich das noch anbringen, weil mich das jeden Tag empört, wenn ich Nachrichtensendungen schaue, wenn ich das Gefühl habe, da fallen pubertierende 13-Jährige übereinander her, ja, bei Diskussionen zum Beispiel in der Politik, dann denke ich mir, da gibt es auf der einen Seite viel Macht und auf der anderen Seite sind die, die mit diesen Reichtümern und mit dieser Macht umgehen, oft pubertierende oder Buben, meistens sind es Buben, Männer.
Du meinst jetzt Politiker, die sich wie 13-Jährige verhalten?
Ja, das gar nicht wissen. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, denn ein erwachsener, gebildeter Mensch sagt ja nicht, ach, jetzt nehme ich mir einfach Grönland zum Beispiel. Das sagt ein vielleicht ein 7-Jähriger, aber vielleicht ein 14-Jähriger. Also was ich aus der Psychotherapie weiß, ist es eine ganz wichtige Aufgabe in jeder Psychotherapie, die Menschen erwachsen werden zu lassen.
Oh mein Gott, was das dann wieder heißt. Ja. Aber eben, was du beschreibst, oder in mir war ein Gedanke zum Beispiel, wo lerne ich Demokratie?
Ja,
und
das kann auch nur der Erwachsene. Das muss man lernen, ja, das muss man lernen.
Nein, das kann nicht nur der Erwachsene.
Nein, das kann auch das Kind. Sondern
der Punkt ist der, ich kann die Theorie lernen, was Demokratie ist, aber demokratisches Verhalten, was Demokratie in der Praxis ist und was in unserer Welt notwendig
da
ist.
Da brauche ich die Begleiter.
Demokratie ist ja nicht nur etwas, und das wollte ich eben ausweiten, nicht nur etwas, was im Parlament passiert, sondern unser Leben ist demokratisch, weil dieses Menschsein und Menschsein lernen auch den demokratischen Aspekt hat in dem Miteinander. Und ich kann die Theorie lernen, aber wenn ich die Praxis nicht lerne, und das ist ja auch, natürlich lerne ich oder muss ich Demokratie in der Schule auch lernen.
Natürlich.
Und wenn es dort aber nie passiert, weil diese Fähigkeit nicht da ist, weil man gar nicht die Kapazität hat, das durchleben zu lassen, dass man in einer Konfliktsituation auch Lösungswege versucht zu finden oder zumindest einen Konsens, wenn es dieses Bemühen nicht gibt, weil es zu aufwendig ist und weil es scheinbar nicht zum Fach gehört und scheinbar nicht zur Schule und zum Unterricht, sondern wir haben unsere Regeln und unsere Klarheit und so ist es einfach, die Norm, dann wird es eben nicht passieren. Und dann kann ich auch nicht von einer Gesellschaft träumen, die demokratische Fähigkeiten hat.
Und Demokratie heißt nicht abstimmen. Das, ich glaube, das habe ich 1000-mal gesagt. Demokratie heißt nicht abstimmen und die Mehrheit siegt, sondern Demokratie heißt aushandeln, heißt miteinander sprechen, heißt Minderheiten befragen.
Du hast es vorher gesagt, Verantwortung.
Ja, Verantwortung.
Das Reflektieren, die Entscheidungsfähigkeit.
Ja, und wenn der Unterricht per se, jetzt rede ich einmal nur von Lehrerseite her, und da geht es nun nicht einmal um Konfliktbewältigung und Streitkultur, sondern geht es einmal nur um die Unterrichts-, um die Lernstoffvermittlung per se, wenn die völlig diktatorisch passiert und das Kind nie das Gefühl hat, da geht es jetzt nach dem, was ich mir ausgesucht habe, da geht es nach meine Vorstellungen von etwas sind wichtig, weil für die hat sich die Lehrerin, der Lehrer interessiert. Wenn ein Kind nie erleben kann, dass es eine wertvolle Stimme auch ist in einer Klasse. Und da rede ich nicht von dem Missverständnis, wo viele Lehrer dann sagen, ja, dürfen die Schüler jetzt selber aussuchen, was sie lernen wollen. Das ist ganz was anderes. Ja, ich rede erstens von altersgemäßer Mitbestimmung, aber von Mitbestimmung. Und ich gebe die Struktur natürlich vor, weil ich bin die Fachfrau. Aber innerhalb dieser Strukturen muss es ständig Möglichkeiten geben, wo junge Menschen Entscheidung treffen für dieses Thema, für diesen Text und was macht das mit mir und was lerne ich da genau und wo könnte mir das nützen. Also dieses Bewusstsein muss meiner Meinung nach von Lehrenden geschaffen werden durch die Art der Aufgabenstellung. Und nur dann haben wir es A mit Demokratie zu tun und B mit Bildung und C mit Menschsein, so wie unser Thema heute.
Ja, ja, jetzt sind wir in der Praxis gelandet, aber das ist natürlich auch Praxis, weil Mensch werden lernen natürlich was mit Praxis zu tun hat und mit vielen Aspekten. Und ich finde es faszinierend. Wir haben natürlich versucht, wie Tausende von Philosophen und großen DenkerInnen sich mit diesem großen Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben natürlich auch nur Aspekte aufgreifen können oder einen Spot drauf zu lenken. Ich denke, wir werden dann noch weiter sprechen über das duale Verständnis
über sowieso noch. Böse,
also,
ja.
Aber das ersparen wir jetzt unseren Zuhörerinnen. Ja. Ich kann nur sagen, liebe Elsbeth, wir sprechen uns noch. Nein, an der Stelle danke ich dir für das Gespräch.
Ich danke dir und ich finde, wir haben sehr schön uns geeinigt, wir haben uns sehr schön darauf geeinigt, Menschsein heißt Bewusstsein und geistig arbeiten.